Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Ist die Cancel Culture eine Gefahr für die Meinungsfreiheit, wie der CDU-Chef Friedrich Merz behauptet? Gleich werden wir von der Autorin Annika Brockschmidt hören, dass die Freiheit in den USA von ganz anderer Seite bedroht ist. Dann hören wir, mit welch aggressiven Tönen der brasilianische Präsident Bolsonaro die Stimmung im Wahlkampf aufheizt, damit Gewalt provoziert und die Demokratie unterminiert. Und wir besuchen noch einmal die Kunstbiennale Manifesta in Pristina und erfahren, wie wichtig die kosovarische Geschichte ist für das Selbstverständnis der Künstler im Kosovo. Gestern hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz der Zeitung Die Welt ein Interview gegeben zum großen Thema Freiheit. Für ihn, so sagt er, bedeutet Freiheit, sich frei zu bewegen, frei zu denken und frei zu sprechen. Er nennt viele Beispiele für Freiheit und bezeichnet zum Beispiel das Rauchen, das er sich vor 22 Jahren abgewöhnt hat, als Teil seiner kulturellen Freiheit. Ein sonderbarer Gedanke. Und Friedrich Merz, er sorgt sich auch um die Meinungsfreiheit. Sie sei bedroht durch die Zensurkultur, die man im angelsächsischen Sprachgebrauch auch Cancel Culture nennt. Er spricht von linken Aktivisten und Auswüchsen des Kampfes gegen Rechts. Doch was sagen diese Begriffe, die Merz da als ganz offensichtlich Kampfbegriffe benutzt? Darüber möchte ich nun mit Annika Brockschmidt sprechen. Sie ist Autorin, Journalistin und Konfliktforscherin. Im vergangenen Jahr hat sie das Buch veröffentlicht, Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Guten Abend, Frau Brockschmidt.
Guten Abend.
Mit welcher Absicht benutzt denn Friedrich Merz diesen Begriff Cancel Culture?
Also ich kann ja nicht in seinen Kopf schauen, aber ich glaube, es ist wichtig, als Kontext erstmal zu haben, das ist ein ganz klassisches Kulturkampfnarrativ, das vor allem in der amerikanischen religiösen und politischen Rechten begonnen hat, das letzten Endes als Totschlagargument dient, wenn Leute dieses Spektrums mit Kritik aufgrund von Rassismus, Transfeindlichkeit, Sexismus und so weiter konfrontiert werden. Und dazu nimmt man dann einzelne Anekdoten, bauscht sie abwesend von jeglicher Empirie auf und erwähnt also nicht, dass es sich hier um Einzelfälle handelt und erzeugt so das Schreckgespenst eines linken Zensurregimes und lässt eben so jegliche Kritik an sich abprallen. Das ist natürlich auch im politischen Diskurs erstmal praktisch.
Geht es denn ihm im Kern darum zu sagen, nicht die amerikanische Rechte ist für die Freiheit gefährlich, sondern die Linke?
Das klingt so, ne? Also es klingt so, als ginge die Gefahr für die amerikanische Demokratie oder das amerikanische Zusammenleben der amerikanischen Bürger vor allem von links aus, dass also die Linke hier der radikale Part sei. Und das hat eben nichts mit der politischen Realität zu tun.
Merz nennt als Beispiel aus Deutschland den Fall von Marie-Louise Vollbrecht. Wir haben darüber mehrfach natürlich auch hier in unserer Sendung gesprochen. Der Vortrag der Biologin zum Thema Geschlecht an der Humboldt-Universität für ein Laienpublikum bei der Langen Nacht der Wissenschaft. Dieser Vortrag wurde erst wegen Sicherheitsbedenken abgesagt und fand dann etwas später dann doch statt. War das ein Beispiel für Cancel Culture bzw. Zensurkultur, wie Merz das nennt?
Überhaupt nicht. Also einerseits muss man ja sagen, der Vortrag fand statt und es handelt sich hierbei um eine Wissenschaftlerin, die bereits zuvor mit gewaltvoller Rhetorik in Sachen Transrechte online aufgefallen war und deren Vortrag außerdem ja nicht in ihrem eigenen Fachgebiet lag. Dagegen zu protestieren ist völlig legitim und ist ja eher im Sinne der Meinungsfreiheit, die Leute, die von Cancel Culture rufen, jetzt zu verteidigen denken. Übrigens hat ja auch Vollbrecht, die Kämpferin gegen die angebliche Cancel Culture, keine Nachfragen erlaubt bei diesem Vortrag. Nachfragen also letzten Endes gecancelt, was bei einem wissenschaftlichen Vortrag absolut unüblich ist. Also es geht hier um ein Selbstviktimisierungsnarrativ, mit dem man von der eigentlichen Problematik, in diesem Fall also die Kritik der Transfeindlichkeit, ablenken will.
Also Viktimisierung heißt, man macht sich zum Opfer.
Genau.
Frau Brockschmidt, Sie haben das Buch veröffentlicht, ich habe das schon erwähnt, Amerikas Gotteskrieger, wie die religiöse Rechte die Demokratie gefährdet. Ihre These ist ja damit diametral entgegengesetzt zur These von Merz. Mit welchen aktuellen Entwicklungen stützen Sie denn Ihre These?
Die amerikanische Rechte ist auf Bundesstaatsebene gerade schon dabei, die Bürger- und Freiheitsrechte, die seit den 50er und 60er Jahren erkämpft wurden, abzuschaffen. Der Supreme Court hat nämlich vor kurzem nicht nur das Recht auf Abtreibung abgeschafft, sondern argumentiert, dass es das Recht auf Privatheit, auf eine Privatsphäre, das sich aus dem 14. Zusatzartikel der Verfassung ableitet, gar nicht gibt. Das hat extreme Folgen, denn damit stehen alle Urteile, die ebenfalls darauf gründen, auf dieses Right to Privacy, ebenfalls auf der Kippe. Das heißt konkret, das Recht auf gleichgeschlechtliche Ehe, der Fall Obergefell, das Recht auf Verhütung und einen höchstpersönlichen Lebensbereich in Ehebeziehungen, der Fall Griswold, die Abschaffung von Antisodomiegesetzen, der Fall Lawrence v. Texas und sogar, wenn man dieser Argumentation folgt, die Interracial Ehe, also die Ehe zwischen Schwarzen und Weißen. All das wird teilweise von rechter Seite offen genannt und ist das Ergebnis eines jahrzehntelangen Prozesses und des Aufbaus einer politischen Infrastruktur.
Also eine klare Beschneidung von Freiheiten.
Absolut.
Es gibt in einigen US-Bundesstaaten auch Bestrebungen, in die Bildungspolitik einzugreifen. In welcher Weise sollen zum Beispiel Lehrpläne umgeschrieben werden?
Also das sind verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Die meisten dieser Gesetze werden Anti-Critical Race Theory Gesetze genannt. Da versucht man also, das hat mit Critical Race Theory nichts zu tun, das ist auch so ein rechtes Schlagwort, sondern da geht es darum, letzten Endes den Geschichtsunterricht ganz extrem zu beschränken, indem man also letzten Endes das Märchen vom christlichen Gründungsmythos lehren soll. Also sowas wie Sklaverei, Jim Crow-Gesetze und so weiter sind unter diesen sehr vage formulierten Gesetzen potenziell strafbar, weil alles verboten ist, wodurch sich Teile der Kinder eventuell unwohl fühlen könnten. Timothy Snyder, Historiker, sagt immer, Geschichte ist keine Therapie. Mhm. Ich denke, damit hat er recht. Und es gibt noch eine zweite Gruppe von Gesetzen. Das sind ganz eindeutig Anti-LGBTQ-Gesetze. In Florida zum Beispiel ist es jetzt vor allem ganz besonders an Grundschulen verboten, beispielsweise, dass Lehrer überhaupt irgendetwas aus diesem Bereich LGBTQ-Existenz letzten Endes anzusprechen. Das heißt, wenn ein Schüler jetzt den Lehrer fragt, mit wem bist du denn verheiratet, und der Lehrer ist männlich und ist mit einem Mann verheiratet, würde er sich strafbar machen, wenn er das einem Schüler sagt.
Solches Verbieten bedeutet eigentlich canceln, bedeutet eigentlich Cancel Culture. Ist das richtig?
Also den Versuch, dieses Schlagwort umzudeuten, in allen Ehren. Aber ich würde sagen, das wäre ehrlich gesagt vom Begriff her noch viel zu schwach, um zu beschreiben, was da gerade vor sich geht. Es sei denn, man sagt also, der Versuch, ein autoritäres Regime, effektiv eine Einparteienherrschaft zu errichten, Menschen Bürgerrechte zu nehmen, die die weiße christliche Weltanschauung stören, wäre letzten Endes Demokratie canceln. Aber ich glaube, das entspricht dem Ernst der Lage nicht so ganz.
Das alles, was Sie schildern, Frau Brockschmidt, sollte ja Friedrich Merz eigentlich auch wissen, sollte er auch kennen, wird er wahrscheinlich auch kennen. Aha. Verharmlost er denn die Gefahr von rechts, indem er jetzt immer doch noch wieder von Cancel Culture spricht und diesen Begriff ins Visier nimmt?
Absolut. Ich würde sagen, das ist eine ganz klare Bedienung dieses rechten Narrativs. Ich traue es Herrn Merz durchaus zu, dass er mit der Art und Weise, wie dieser Begriff benutzt wird, sich auskennt. Wir kennen das ja auch schon, dass solche Begriffe aus dem amerikanischen Diskurs hier rüberschwappen. Political Correctness war ja auch so ein Fall. Das ist im Übrigen auch ein Begriff, der von der religiösen Rechten schon in den 90ern geprägt wurde, wo auch dort der Weg tatsächlich zu einer antisemitischen Verschwörungstheorie dann nicht weit ist, weil man dort sagte, Political Correctness sei das Ergebnis und die Folge des Kulturmarxismus. Und von dort ist es eben dann nicht mehr weit. Deswegen ist es so gefährlich, wenn diese Begriffe durch Leute wie Friedrich Merz, also in den politischen Mainstream eingebracht werden, weil damit eben auch, selbst wenn das die betreffende Person nicht unbedingt weiß, mal Herrn Merz ausgenommen, durch die Benutzung werden natürlich diese Konzepte in den Mainstream transportiert.
Ähnlich problematisch ist ja auch der Begriff Gutmensch. Der ist ja auch so ein umgewerteter Begriff.
Genau, also da wäre das amerikanische Pendant wahrscheinlich Social Justice Warrior. Das hat ja auch so einen ironischen Unterton. Also Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und Gutmensch sind ja jetzt von der reinen Bedeutung her eigentlich positiv besetzt, aber wird natürlich in so einer sich lustig machenden, verächtlich machenden Tonfall benutzt. Und das ist, glaube ich, gefährlich, weil das letzten Endes eine zynische Umdeutung des vernünftigen Umgangs mit den Mitmenschen ist. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass man den politischen Gegner nicht nur als solchen sieht, sondern ihm generell mit einer gewissen Verächtlichmachung gegenübertritt.
Aktuell läuft ja auch der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol im Januar 2021. Dort wurden ja viele erschreckende Details öffentlich in diesem Ausschuss und nur wenige Republikaner arbeiten dort mit, unter anderem Liz Cheney. Hätte Friedrich Merz diese undemokratische, gegen das Parlament gerichtete Verweigerungshaltung der Republikaner nicht viel eher kritisieren müssen?
Ja, hätte er auf jeden Fall. Also deswegen ist es ja auch so bizarr, dass Merz sich jetzt, ich glaube, es war im August, mit Lindsey Graham treffen will, den er ja selbst dafür, dass er quasi Trump treu beigestanden hat, mal kritisiert hat. Das scheint ihn aber jetzt nicht mehr irgendwie zu kümmern. Und der Untersuchungsausschuss hat ja ganz klar gezeigt, dass es sich beim 6. Januar, beim Angriff auf das Kapitol, um einen orchestrierten und also wirklich geplanten Staatsstreich handelte.
Ein Angriff auf die Freiheit.
Ja, absolut. Und ein Angriff auf die Fundamente der amerikanischen Demokratie. Dieser Angriff ist noch nicht zu Ende, der geht auch weiter. Aber das muss man sich, glaube ich, immer wieder in Erinnerung rufen, auch wenn Trumps Beliebtheitswerte etwas gesunken sind. Er ist nach wie vor in allen Umfragen der Anführer der Republikanischen Partei, die sich aus dem demokratischen, also mit kleinem D, Spektrum komplett verabschiedet hat.
Friedrich Merz, die Freiheit und die Cancel Culture. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Annika Brockschmidt.
Gerne.
Intoleranz und rhetorische Hetze, ein Freund-Feind-Denken, das in Hass und Gewalt umschlägt. Das, was wir beim Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 gesehen haben, das lässt sich jetzt mit etwas anderen Vorzeichen auch in Brasilien beobachten. Dort beginnt der Wahlkampf zwischen dem rechten Populisten Bolsonaro und seinem Herausforderer Lula da Silva auf der Linken. Vor allem Bolsonaro gießt Öl ins Feuer und stachelt die Menschen aggressiv an, wie wir in der Reportage von Kai Laufen hören.
Brasil acima de tudo. Brasilien über alles steht in mannshohen Lettern auf einem Transparent, das grün-gelb gekleidete Fans von Jair Bolsonaro zur Parteiversammlung vergangenen Sonntag mitgebracht haben. Rund 12.000 Fans sind in die Sporthalle neben dem Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro gekommen und sie werden nicht enttäuscht von ihrem Wunschkandidaten. Schon nach wenigen Minuten seiner Rede holt Bolsonaro zu einem verbalen Angriff gegen den obersten Gerichtshof aus, der ihm in seiner Amtszeit mehrfach in die Quere kam.
Hoje vocês sabem também o que é Supremo Tribunal Federal.
Heute wisst ihr ja, was der oberste Gerichtshof ist. So oft schon hat Bolsonaro die höchste Instanz der brasilianischen Justiz angegriffen, dass es seinen Anhängern reicht, wenn er nur deren Namen ausspricht. Mehr als eine Minute lässt Bolsonaro den halben Satz unvollendet stehen. In Sprechchören greifen seine Anhänger den Ausdruck Supremo Tribunal auf und formulieren Supremo e o povo, oberste Instanz ist das Volk. Es ist eine perfekte Inszenierung des Populismus à la Bolsonaro, der in vielem dem seines großen Vorbildes Donald Trump ähnelt. Zu dieser verbal aufgeheizten Stimmung zu Beginn des Wahlkampfes kommt vor wenigen Tagen noch eine Bluttat hinzu, die Brasilianer erschüttert. Während einer Geburtstagsparty unter Anhängern der linken Arbeiterpartei schießt ein glühender Anhänger Bolsonaros auf den Gastgeber und trifft den Vater von 4 Kindern tödlich. Dabei ruft er laut Augenzeugen mehrfach, hier kommt Bolsonaro. Mit keiner Silbe verurteilt der Staatspräsident die Tat. Es war absehbar, dass so etwas geschehen würde, meint der Politikwissenschaftler Felipe Borba von der Universität Unirio in Rio de Janeiro. In einer Studie hat er einen deutlichen Anstieg von Drohungen, Angriffen und Morden an Politikern festgestellt, seit Bolsonaro im Präsidentenamt ist. Im ersten Halbjahr dieses Jahres habe es 214 Fälle von politischer Gewalt im Land gegeben. Vor 3 Jahren waren es keine 50 Fälle. Wir stehen jetzt am Beginn des Wahlkampfes und diese Wahl bringt etwas Neues mit sich. Es ist eine Wahl, die ständig von Hassreden angeheizt wird und von einem Klima der politischen Intoleranz, in der der Gegner nicht mehr als Gegner wahrgenommen wird, sondern als Feind, der konfrontiert, besiegt oder sogar eliminiert werden muss. Wie der Präsident sagt, ist es ein Streit zwischen Gut und Böse. Diese Rede, die von oben kommt, verseucht die Gesellschaft und ermutigt die Militanten und Verteidiger dieser beiden Parteien, am Ende Gewalt gegen Menschen anzuwenden, die anders wählen. So blickt der Politikwissenschaftler Felipe Borba mit Sorgen in die Zukunft. Denn in diesem Wahlkampf würden sich 2 Themen besonders zuspitzen: die Entwicklung zur Intoleranz und zur Hassrede und die Behauptungen über das angeblich anfällige Wahlsystem. Wenn sich diese beiden Diskurse überlappen, besteht ein großes Risiko für sozialen Aufruhr in Brasilien. Wenn der Präsident die Wahl nur mit einem kleinen Stimmenabstand verliert, sind seine Anhänger, seine Wähler davon überzeugt, dass sie verloren haben, weil die Wahl gestohlen wurde. Das Risiko besteht dann, dass wir uns zwischen dem Kapitol und einer bolivianischen Wahl 2019 befinden. Sagt Borba in Anspielung auf die Stürmung des Kapitols in Washington durch Trump-Anhänger und auf das Verfassungschaos nach der manipulierten Wahl in Brasiliens Nachbarland Bolivien im Jahr 2019. Zudem bestünde dann die Gefahr, dass der frühere Fallschirmjäger Bolsonaro das Militär aufrufen könnte, die Ordnung wiederherzustellen. Eine Vorstellung, die nicht wenige seiner Anhänger durchaus verlockend finden.
Radikale Töne mit radikalen Folgen. Der Wahlkampf des brasilianischen Präsidenten Bolsonaro, Kai Laufen, berichtete. Sie hören Fazit, die Kultur vom Tage. Die Manifesta ist eine Biennale für zeitgenössische Kunst, die es nicht in die glitzernden Hauptstädte zieht. Sie ist eher an der Peripherie zu finden. San Sebastian, Ljubljana oder Palermo waren in der Vergangenheit Stationen des Festivals. Die 14. Ausgabe findet gerade in Pristina statt, der Hauptstadt des Kosovo. 100 Tage, 100 Künstler, davon fast die Hälfte Kosovaren, Ausstellungen, Performances, Workshops. Am vergangenen Freitag haben wir eine Sonderausgabe Fazit aus Pristina gesendet und die künstlerische Leiterin Catherine Nichols hat die Bedeutung der kosovarischen Geschichte für die Manifesta betont, vor allem die Bedeutung des Krieges in den 90er Jahren.
Das ist keine Sekunde lang wegzudenken, wenn man mit den Menschen reden, selbst die später geboren sind, ist der Krieg immer mit dabei, also Traumata sind noch lange nicht verarbeitet und daher spielt das Storytelling, also die Narration, die für die Manifesta dieses Mal zentral ist, eine ganz wesentliche Rolle. Sowohl was die Erinnerungsarbeit anbelangt, die Trauerarbeit, aber auch was die Spekulation über die Zukunft anbelangt. Für die jungen Leute war das auch ein ganz wesentlicher Antrieb, die Manifesta einladen zu wollen. Die Tatsache, dass sie gerne diese Narrative über den Krieg allerdings erweitern wollen, weil sie, wenn immer sie eingeladen werden, irgendwohin, werden sie immer so in diese Ecke gesteckt oder es ist immer um Nationalismus oder Nationalitätsfragen oder Identitätsfragen, also ganz eng begriffen, eng gefasst. Aus diesem Grund werden sie eingeladen und da ist der Wunsch da, das zwar mitzureflektieren, aber nicht so begrenzt dargestellt zu werden oder so. Und deswegen ist es immer dabei, aber es ist auf jeden Fall der Wunsch da, das zu erweitern und auch über andere Problematiken nachzudenken, die zwar auch mit Territorium zu tun haben, aber ökologische Fragen meinetwegen, also über die Wasserproblematik in dieser Gegend, die hat auch viel mit diesen Grenzen, auch mit diesen seelischen Grenzen zwischen den Menschen, die eine Zusammenarbeit über Grenzen hinweg verhindert. Das ist auch ganz wesentlich, weil das Wasser kennt die Grenzen nicht. Und da muss man schon schauen, dass die über die Grenzen hinweg zusammengearbeitet wird, um da diese sich anbahnende Naturkatastrophe in der Gegend vorzubeugen möglichst.
Die künstlerische Leiterin der Manifesta, Catherine Nichols. Nachdem wir also am vergangenen Freitag zahlreiche Eindrücke bekommen haben in unserer Fazit-Sondersendung, wollen wir jetzt einige Themen noch etwas vertiefen. Neben den Hauptspielorten, unter anderem im Grand Hotel oder der Nationalbibliothek, gibt es zwei lokal verankerte Projekte, die den BesucherInnen der Manifesta die Geschichte des Kosovo nahebringen. Eine Ausstellung in der Galleria 17 und in der Hertica School werden auch nach den 100 Tagen Manifesta noch in Pristina bleiben. Welche Geschichten dort erzählt werden, das wird uns nun Laura Helena Wurth berichten. Einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Wie wird denn die Geschichte des Kosovo in die Manifesta programmatisch eingebaut?
Also wie Catherine Nichols ja gerade schon gesagt hat, das ist nicht wegzudenken, das ist überall. Und wenn man durch die Stadt geht, dann sieht man überall USA-Flaggen, NATO-Flaggen. Die NATO hat ja 99 eben dann in den Krieg eingegriffen und ihn beendet. Da ist ganz viel Dankbarkeit im Zweifel auch zu spüren. Es gibt eine Straße, die heißt Bill Clinton Boulevard. Also das ist überall zu sehen. Aber was das eben ganz persönlich für die Leute bedeutet und nicht nur auf einer größeren politischen Ebene, das wird eben an diesen zwei eingangs genannten Orten ganz deutlich. Und zwar in der Galleria 17 gibt es eine Ausstellung, die 1997 in Belgrad stattgefunden hat. Und in der Herr Teacher School wird Oral History aufbereitet. Also dort wird quasi die mündliche Überlieferung der Geschichte gezeigt.
Dann wollen wir doch mal zu dem ersten Ort gehen, die Galleria 17, was ist das für eine Location? Was ist dort zu sehen?
Die Galleria 17 wird von der Foundation 17 betrieben, die sich darum kümmern, dass lokale Künstler gesehen werden, auch an einen größeren Diskurs angeschlossen werden. Da gibt es einen Coworking Space, da gibt es ein Residency-Programm und die sitzen seit 2017 in einer umgebauten Autowerkstatt, was deswegen besonders schön ist, weil diese Autowerkstätten natürlich immer ebenerdig sind und wenn man durch die Stadt geht, dann sieht man auch überall welche und das sind nicht nur Orte, an denen Autos repariert werden, sondern auch Orte, an denen man zusammenkommt, an denen man spricht, an denen man rumhängt. Und so funktioniert dieser Ort auch. Und dort wird jetzt gerade eben diese Ausstellung Beyond gezeigt, die 1997 in Serbien, in Belgrad, im Center for Cultural Decontamination eröffnet hat. Da hat ein kosovarischer Kurator, hat vier Künstler dort ausgestellt, auch aus dem Kosovo. Das Ganze wird vielleicht auch jetzt Retrospekt immer so ein bisschen als der Urknall der zeitgenössischen kosovarischen Kunstszene beschrieben.
Und die zweite Location, über die Sie sprechen, die Heritage School for Wood. Was passiert dort?
Das ist ein ehemaliges Schulgebäude, beziehungsweise eigentlich ein ehemaliges Wohnhaus. Die Familie Heritage hatte angefangen, sich ein Haus zu bauen, dann gingen sozusagen die Konflikte los. Und als ab 1992 albanische Schüler nicht mehr in die Schule gehen durften, ist eine ganze Schule dorthin gegangen und hat gesagt, pass auf, euer Gebäude ist ja noch leer und solange das nicht fertig ist, können wir das vielleicht benutzen. Und daraufhin sind bis 1999, als das Gebäude dann in Trümmern gelegt worden ist und auch bis heute liegt, 1300 Schülerinnen und Schüler pro Tag in zwei Schichten dadurch geschleust worden, um eben die Bildung einer ganzen Generation nicht aufzugeben. Und wenn man dort heute hinkommt, dann ist man in einer total, man kann fast sagen, schnieken Gegend, der Rasen ist gepflegt. Und dann steht da dieses Haus, in dem drin wirklich nur Trümmer liegen, über die man drüber steigen muss. Da sind Glasscherben von den zerbersteten Scheiben, um eben zu diesen Videoinstallationen zu kommen, wo eben ehemalige Schülerinnen und Lehrer von ihren Erfahrungen berichten. Da ist eine Schülerin, die erzählt, dass sie 20 Jahre später ihren Schulabschluss mit ihren Schulkameraden gefeiert hat und der dabei auch wirklich die Tränen in die Augen schießen. Oder ein Lehrer, der so ein bisschen traurig lächelnd dann auch erzählt, dass die Schüler in der Zeit viel braver waren. Mhm. Aber man merkt ihm natürlich an, dass er sich gewünscht hätte, die Kinder hätten sich Aufmüpfigkeit leisten können.
Also zwei ganz besondere Orte in Pristina, die Sie besucht haben. Was unterscheiden denn jetzt diese beiden Ausstellungen vom Rest der Manifesta?
Was die sozusagen unterscheiden, ist, dass sie bleiben. Die Manifesta geht nach 100 Tagen, obwohl sie sich natürlich, und das ist auch ihr hehres Ziel, sich nachhaltig in die Stadtgesellschaft einzuschreiben, was sie, glaube ich, auch an vielen Punkten tut und tun wird. Diese beiden Institutionen sind fest verankert, befassen sich mit der Geschichte, aber machen genau das, was Catherine Nichols eben gesagt hat, verbinden diese Geschichte mit einer Gegenwart. Vor allem
der Zukunft.
Genau, der Gegenwart und vor allem der Zukunft, genau. Und vor allem diese Galleria 17 eben bringt den Anschluss des sogenannten Urknalls vielleicht der kosovarischen Kunstszene wieder in aktuellen Diskurs. Und das ist sehr schön anzusehen.
Die Manifesta 14, die Ausstellung in der Galeria 17 und in der Heritage School. Eindrücke geschildert von Laura Helena Wurth. Und unsere Fazit-Sondersendung, die ich erwähnt hatte vom vergangenen Freitag, die finden Sie selbstverständlich auch in unserer DLF-Mediathek. Viele Gespräche, anregende Stimmung aus Pristina.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die gibt's jetzt von Viktoria Eglau.
Die Documenta sieht sich mit neuen Vorwürfen konfrontiert, judenfeindliche Bilder auszustellen. Bei der Weltkunstschau in Kassel wurden Darstellungen entdeckt, die als antisemitisch eingestuft werden. Die Documenta hat die Kritik zurückgewiesen. Michael Schibela.
Nach Angaben der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus in Hessen gibt es antisemitische Darstellungen in einer Broschüre, die im Museum Fridericianum ausgelegt wurde, dem zentralen Ausstellungshaus der Documenta. Sie stammt von einem algerischen Künstlerinnenkollektiv aus dem Jahr 1988 und zeigt israelische Soldaten in einer monsterartigen Verfremdung, zum Teil auch mit Hakennase. Die Documenta hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Das historische Archivmaterial sei bereits vor rund 3 Wochen geprüft worden, heißt es. Demnach gäbe es zwar einen klaren Bezug zum israelisch-palästinensischen Konflikt, aber keine Bebilderung von Juden als solchen. Die Broschüre sei als strafrechtlich nicht relevant eingestuft und das Material deshalb wieder in die Ausstellung aufgenommen worden.
Zahlreiche Verbände der darstellenden Künste protestieren gegen Mittelkürzungen für die freie Szene. In einer gemeinsamen Erklärung kritisieren sie vor allem die von der Bundesregierung geplante Streichung des Geldes für das Programm Neustart Kultur. Es sei zwar ins Leben gerufen, um die Folgen der Pandemie abzufedern, aber dadurch seien auch dringend notwendige Reformen angestoßen worden. Das Aktionsbündnis Darstellende Künste schreibt wörtlich: Statt die Strukturen der freien Szene wie im Koalitionsvertrag versprochen zu stärken, werden sie durch die anstehenden Kürzungen wieder zerstört. Nach dem erzwungenen Abbruch eines Konzerts will die Schweizer Band Lauwarm mit ihren Fans darüber diskutieren, was kulturelle Aneignung und was Inspiration ist. Hintergrund ist ein Zwischenfall vom 18. Juli, der nun Wellen schlägt. Lauwarm, eine Band aus überwiegend weißen Musikern, musste ein Konzert in Bern abbrechen, weil es einige Besucher und Besucherinnen störte, dass sie jamaikanische Musik spielte und teils afrikanische Kleidung und Dreadlocks trug. Katrin Hondel.
Die 5 Musiker der Band Lauwarm spielen Reggae. Alle sind weiße junge Männer aus der Schweiz und das, so schrieb die Brasserie Lorraine entschuldigend auf Facebook, habe bei den Menschen schlechte Gefühle ausgelöst. Deshalb sei das Konzert abgebrochen worden. Für den 19. August lädt die Linksalternative Berner Bar nun zu einer Diskussionsrunde ein. Im Netz läuft die Debatte schon jetzt. Und zwar einigermaßen entrüstet. Die meisten Kommentarschreiberinnen und Schreiber finden, dass das schon okay sei, wenn weiße Schweizer Dreadlocks tragen und Reggae spielen.
Die Band selbst schrieb heute auf Instagram: Wir begegnen allen Kulturen mit Respekt. Wir stehen aber auch zu der Musik, die wir spielen, zu unserem Erscheinungsbild und zu unserer Art, wie wir sind. Nach den Vorwürfen von Sexismus und Übergriffen gegen Frauen bei den Bayreuther Festspielen ermittelt die Staatsanwaltschaft. Das Verfahren sei aufgrund der medialen Berichterstattung von Amts wegen eingeleitet worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bayreuth. Es werde derzeit gegen keine konkrete Person ermittelt, sondern gegen Unbekannt. Eine Strafanzeige liege bislang nicht vor.
Von wegen Sommerpause. Jeden Donnerstag kommen auch in diesen Wochen etliche Filme neu ins Kino. 2 Festivalentdeckungen hat Anke Lewicke heute für uns herausgesucht. So zum Beispiel Die Magnetischen von Vincent Maël Cardona. Das Regiedebüt des Franzosen wurde im vergangenen Jahr in Cannes gefeiert. Schauplatz des Films ist die französische Provinz Anfang der 1980er Jahre. Eine Handvoll junger Menschen hat einen Piratensender auf einem Dachboden eingerichtet.
Du warst unsere Stimme. Und ich war einfach dein kleiner Bruder. Und das war okay so. Das Einzige, an was ich damals dachte, war, was senden wir als Nächstes?
Ihr hört Radio Warschau, wie immer.
Anke Lewicke, der Ausschnitt aus dem Film, der deutet es bereits an. Es geht um die Geschichte zweier Brüder. Wie unterschiedlich sind denn diese Charaktere?
Ja, also der Jüngere, der introvertierte Philipp, das haben wir ja schon gehört, steht beim Radiomachen lieber hinter den Reglern, überlässt seinen älteren, charismatischen Bruder Jerome lieber das Wort. Der ist auch ziemlich cool. Und anhand dieser beiden Brüder wird das Lebensgefühl Anfang der 1980er Jahre vergegenwärtigt. Das war ja die sogenannte No-Future-Generation. Damals gab es eine Massenarbeitslosigkeit in Westeuropa, die Jugend wusste nicht wohin mit sich, keine Perspektiven mehr gesehen. Und zu Beginn des Films sieht man Archivaufnahmen. Der Sozialist François Mitterrand hat die Wahlen in Frankreich gewonnen. Dennoch glaubt Jerome nicht mehr an die großen politischen Utopien der 1980er Jahre, die man nicht mehr umsetzen kann. Das macht ihn aggressiv, auch gegen sich selbst. Ja, und sein kleiner Bruder, der ist eher so ein Nerd, der bastelt mit seiner Musik rum, macht so aus Kassettenbändern eine Endlosschleife. Dadurch entsteht so ein bisschen Hall und Echo. Aber auch, es scheint so, dass Philipp selbst in einer Endlosschleife gefangen ist und Bewegung kommt aber in seine Biografie, weil er sich in die Freundin seines älteren Bruders verliebt und dann nach Berlin versetzt wird, eben mit der Armee. Und Berlin, West-Berlin, war damals eben eine große Musikszene und da taucht er unter.
Also eine No-Future-Stimmung als Grundierung gewissermaßen. Wie bildet denn der Film das visuell und auch akustisch jetzt ab?
Also ich finde, dass der Film unheimlich schön die Materialität der 80er Jahre rekonstruiert. Das ist so sehr haptisch in Szene gesetzt. Der Film ist jetzt nicht auf Film, auf 35 mm gedreht, aber die Optik wird so imitiert. Die Farben sind kräftig, aber nicht zu knallig. Die Bilder haben so was Grobkörniges und dadurch kommt so eine Durchlässigkeit, die Stimmung so durch. Und auch die Klaustrophobie in dem französischen Kaff ist ganz gut in Szene gesetzt. Es gibt eine Straße, ein Bistro, in dem Elternhaus gibt es einen Flur und zwei Kinderzimmer. Und dazu eben die Musik von Bands wie Joy Division, Krups oder The Undertones. Das sind ja alles Post-Punk-Bands gewesen. Und das ist so ehrliche, direkte und aufführende Musik, die dem Lebensgefühl dieser beiden Brüder ganz gut entspricht. Und dann gibt es auch eine ganz tolle Performance und deshalb lohnt sich der Film schon alleine. Der Philipp darf in einem Radiosender dann in Berlin eben seiner Marianne in Frankreich eine Grußbotschaft schicken, kriegt aber keinen Ton heraus und dann verwandelt er das analoge Studio in eine Klangperformance. Es ist toll, wie die Mikrofone schwingen, wie eben auf dem Plattenteller Tassen gesetzt werden, endlos Schleifen gebaut werden. Allein deshalb lohnt sich das schon. Das kommt ja heute alles nur noch digital vom Computer. Und es ist dann auch ganz schön zu sehen, wie dieser junge Philipp doch auch immer mehr seine Stimme findet und so zum Erzähler dieser Geschichte auch wird.
Die Magnetischen von Vincent Maël Cardona. Der nächste Film nimmt uns mit nach China. Der Titel ist Money Boys. Hier handelt es sich bei diesem Film um das Regiedebüt von CB Yee. Geboren wurde der Regisseur in China. Mit 13 ging er und seine Familie nach Österreich. Und dort hat er unter anderem bei Michael Haneke Film studiert. Und im Interview mit Deutschlandfunk Kultur erklärte CB Yee, dass in China männliche Prostituierte Money Boys genannt werden.
Es gibt ja unterschiedliche Geschichten, wie man zu Money Boys wird, ne? Und da habe ich durch meine Recherche irrsinnig viel erfahren, viele Money Boys getroffen. Und Fee, der Hauptfigur, ist ja eine Kumulation von verschiedenen Geschichten und Erlebnissen.
Der Regisseur CB Yee. Wie nähert er sich denn jetzt, Frau Lewicke, in diesem Film seinen fiktionalen Protagonisten, ihre Geschichten? Wir haben es ja gehört, die basieren auf wahren Begebenheiten.
Ja, also Prostitution ist ja verboten in China und Homosexuelle sehen sich wirklich mit Repressionen von Staat und Gesellschaft konfrontiert. Also wir betreten mit der Kamera quasi immer Tabuzonen und die sehr ruhige, beobachtende Kamera lässt sich jetzt viel Zeit, dass wir die Situation erfassen können. Also wir lernen so den Lebensstil von dem jungen Fei kennen. Er lebt in der großen Stadt und er finanziert aber auch seine Familie, die noch auf dem Land lebt. Und er führt so eine Schattenexistenz, weil seine Familie verdrängt natürlich seine Homosexualität, akzeptiert sie nicht. Aber auch in der Stadt kann er seine Homosexualität nicht offen leben. Und er möchte jetzt eigentlich endlich mal offen zu seinen Gefühlen stehen, ein freies Leben führen. Und wir beobachten einen jungen Mann, der versucht, aus seiner Schattenexistenz herauszutreten.
Ich hatte es ja schon erwähnt, CB Yee, er hat unter anderem bei Michael Haneke studiert. Spürt man denn den Einfluss dieses renommierten österreichischen Regisseurs auf diesen Regisseur, jungen Regisseur aus China?
Ja, auf alle Fälle. Also wenn wir die langen Einstellungen sehen, mit denen der Chinese hier arbeitet, das sind Plansequenzen ohne Schnitt, die uns sozusagen auffordern, jede Geste genau zu beobachten. Und was sehr spannend an diesem Film ist, dass sich permanent die Machtverhältnisse verschieben. Also wir sehen Fei eben dann mit seinen Freiern noch in der Bar, wie sein Körper einfach zum Objekt wird. Dann später im Bett befriedigt er einen der Freier und der will ihn dann eben auch befriedigen, aber das gehört eben nicht mehr zur Abmachung. Aber trotzdem will Fei ja sein Geld bekommen. Also das ist immer sehr genau beobachtet. Und wenn er dann zur Familie aufs Land fährt, dann gibt es ganz viele große Abendessen. Und da spürt man, da wird etwas nicht ausgesprochen, da ist ein Tabu. Und gerade in diesen Szenen bekommt man unheimlich viel mit von der Zerrissenheit Chinas, immer noch zwischen Land und Stadt, zwischen der Hypermoderne und zwischen den ganzen Traditionen. Und das ist das Gute an diesem Film. Das Porträt dieses Money Boys wird eben auch zum Porträt eines zerrissenen, spannungsgeladenen Landes.
Zwei Filme der Woche, vorgestellt von Anke Lewicke, Die Magnetischen von Vincent Maël Cardona und Money Boys von CB Yee. Und dieser Film, der hat beim Max-Ophüls-Festival in diesem Jahr in Saarbrücken den ersten Preis gewonnen. Hohe Decken, weite Räume, polierte Parkettböden, eine angenehme Stimmung, die Gemäldegalerie in Berlin. Manche Besucherin, mancher Besucher unterhält sich leise, deutet vielleicht auf ein Bild hin, ein Detail, aufmerksame Blicke und fast immer stumm die MitarbeiterInnen des Museums, die aufpassen. Doch auch sie haben etwas zu sagen. Selbstverständlich machen auch sie sich Gedanken über das, was sie sehen, stundenlang, eine ganze Schicht lang. Im Rahmen der Ausstellungsintervention jeden Tag im Museum hören wir jetzt einer Mitarbeiterin der Berliner Gemäldegalerie zu, Johanna Lange. Fanny Buschert hat sich mit ihr über ihr Lieblingsbild unterhalten.
Johanna Lange arbeitet seit 2019 am Infostand der Berliner Gemäldegalerie. Sie ist Künstlerin und die Leidenschaft für die Kunst hat bei ihrer Jobsuche eine zentrale Rolle gespielt.
Eines Tages ist mir klar geworden, dann sollte ich auch zeichnen und nicht Dinge tun, die mit der Kunst nichts zu tun haben. Und auch durch private Lebensumstände bin ich zurück nach Berlin gekommen und dachte, ja, das wollte ich eigentlich schon immer mal, mich da bewerben, weil an der Kunst zu sein, und habe mich beworben. 2 Tage später hatte ich den Job.
Ihr Lieblingskunstwerk ist ein Gemälde von Nicolas Poussin. Es trägt den Titel Helios und Phaeton mit Saturnus und den 4 Jahreszeiten.
In dem Bild sind interessanterweise die 4 Jahreszeiten im Vordergrund und nicht die Hauptpersonen Helios und der Sohn Phaeton. Was mich darauf gebracht hat, dass manchmal die Dinge, die wichtig erscheinen, dann doch vielleicht unwichtig sind und genau umgedreht.
Das Bild zeigt eine Szene aus der griechischen Mythologie. Der junge Phaeton bittet seinen Vater, den Sonnengott Helios, sich den Sonnenwagen für einen Tag ausleihen zu dürfen. Auf seiner Fahrt am Himmel entlang verliert Phaeton allerdings die Kontrolle über den Wagen und löst durch seine Selbstüberschätzung eine Katastrophe aus. Für Johanna Lange steckt in der Geschichte eine tiefe Bedeutung.
Phaeton stirbt bei diesem Unfall und sein Geliebter wird in einen Schwan verwandelt. Und da dachte ich, oh, der Geliebte, spannend. 2000 Jahre her und die Leute waren irgendwie ein bisschen cooler drauf als wir gerade, aber es wiederholt sich immer und immer wieder. Und so entstand eben auch dieses für mich klar, es kann nichts Neues wirklich entstehen ohne die Basis etwas Alten.
Nicolas Poussin malte das Gemälde Mitte des 17. Jahrhunderts. Auf den ersten Blick fallen besonders die leuchtenden Farben auf, in denen die Gewänder der Figuren gehalten sind. Sie stehen im Kontrast zu den eher dunklen Wolken, vor denen sich die Szene abspielt. Die Darstellung ist komplex, genauso wie die Emotionen, die sich bei Johanna Lange beim Anblick abspielen.
Manchmal geht es einem nicht gut, dann sind die auch eher traurig, die da so auf dem Bild sind. Und auch wenn sie lächeln und wenn es einem gut geht, dann strahlt es mehr. Und alles ist immer anders. Also für mich ist es nie alles gleich. Selbst wenn dieses Bild da seit Hunderten von Jahren immer in derselben Konsistenz, sage ich jetzt mal, dort hängt, ist es immer anders.
Johanna Lange findet jedes Mal, wenn sie ihr Lieblingsbild betrachtet, ein neues Detail. So wird das Gemälde von Nicolas Poussin zu einer unerschöpflichen Überraschung.
Das Ausstellungsprojekt jeden Tag im Museum in 8 Berliner Museen. Heute haben wir Johanna Lange zugehört, einer Mitarbeiterin der Berliner Gemäldegalerie. Fanny Buschert hat sie getroffen. Die Schriftstellerin Patricia Görg hat übrigens zu diesem Thema vor Jahren ein schönes Buch geschrieben, Glücksspagat. Es handelt vom Museumswärter Maat, dem die Wirklichkeit mehr und mehr entgleitet und der schließlich in einem der Gemälde verschwindet. Im Jahr 2000 wurde die Autorin für diesen Roman beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt ausgezeichnet. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel.
Einmal Seelenheil bitte, titelt Reinhard J. Brembeck in der Süddeutschen Zeitung. Da liest man natürlich sofort weiter, in der Hoffnung beim Studieren dieses Artikels das eigene Seelenheil zu finden. Allerdings stellt sich heraus, ist dazu wohl eine Reise zu den Salzburger Festspielen nötig. Denn Brembeck schreibt, die Festspiele seien eine moralische Anstalt, die das Seelenheil verhandelt. Jedenfalls für den Festspielleiter Markus Hinterhäuser, den Regisseur Romeo Castellucci und den Dirigenten Theodor Kurenzis. Die beiden Letztgenannten haben die Festspiele mit Bela Bartoks Einakter, Herzog Blaubartsburg und Karl Orffs Opernoratorium De Temporum Fine Comedia eröffnet. Über die Umsetzung von Orffs Erlösungstraum urteilt Brembeck: Nichts ist in diesen verworrenen Kriegszeiten verführerischer als die hier zuletzt gezeigte Zuversicht. Alles wird gut. Ist das nicht vielleicht doch ein wenig lebensfremd? fragt in der SZ Reinhard J. Brembeck, der offensichtlich in Salzburg noch nicht sein Seelenheil gefunden hat. Regisseur Castellucci habe, schreibt Regine Müller im Tagesspiegel, esoterischen Kitsch produziert und dem problematischen Ich Bartoks demütig sich unterwerfende Orff'sche Massen als Erlösung angeboten. Sehr fragwürdig, findet das Müller, nicht ohne zu ergänzen, aber das Publikum ist aus dem Häuschen. Man könnte es als nächstes lokales Installationsrätsel Deluxe zu tollem Bartok und inzwischen schier unverdaulicher Orff-Resteverwertung abtun und zur Festspieltagesordnung übergehen, schreibt Manuel Brug in der Welt. Aber so einfach sei das nicht. Denn es stelle sich die Frage nach der Moral, weil der griechisch-russische Dirigent Kurenzis und seine Ensemble in Russland von der sanktionierten VTB-Bank und von Gazprom gesponsert würden. Die Salzburger Festspiele hätten sich zu ihrem eigenen Schaden aber bisher vor einer öffentlichen Auseinandersetzung gedrückt. Es gäbe jenseits der Autonomie der Kunst so vieles zu besprechen, schon um russische Künstler nicht pauschal zu verurteilen, schreibt Brug. Nach so viel Kritik und Verriss nun eine Lobeshymne. Das hier ist keine Rezension. Das exzentrische Genie Helmut Krauser ist seit vielen Jahren mein Freund. Ich hätte nicht die nötige Distanz, an ihm den Kunstrichter zu spielen, schreibt sein Kollege Daniel Kehlmann in der Zeit mit Blick auf Krausers neuen Roman »Wann das mit Jeanne begann« und fragt: Warum wird Helmut Krauser von den Deutschen so beharrlich ignoriert? Eine von Kehlmanns Antworten: Krauser werde als Provokation empfunden, weil er wie selbstverständlich mit Bildungsgütern umgehe. Für die einen ist das eine Zumutung, weil sie den Kanon, auf den er sich souverän bezieht, gern zerstört sehen. Für die anderen deshalb, weil sie merken, dass sie ihn nicht halb so gut kennen wie er, analysiert Daniel Kehlmann, um dann zu einer Art Fazit zu kommen. Irgendwann muss der deutsche Kulturbetrieb dieses Mannes müde geworden sein. Gegen große Vorzüge eines anderen, sagt Goethe, gebe es kein anderes Rettungsmittel als die Liebe. Aber an Liebe ist der deutsche Kulturbetrieb nun mal nicht gerade reich. Zum Schluss dieser Kulturpresseschau, wenn nicht Liebe, so doch etwas Hoffnung. Allerdings keine Orff'sche Hoffnung auf religiöse Erlösung oder esoterische Erfüllung, sondern eine charmant absurde Hoffnung. Heute wird weltweit der Erdüberlastungstag begangen, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Wenn alle Völker so weitermachen würden wie die Deutschen, werden in Zukunft 3 Erden benötigt. Und da es ja nun im höchsten Maße wünschenswert wäre, wenn alle so leben könnten wie wir, sollten wir bald mit dem Bau von Erde 2 und 3 beginnen. Vielleicht ginge das sogar mit einem leistungsstarken 3D-Drucker.
Der Blick in die Feuilletons war das von Tobias Wenzel. Soweit unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.